Ja, hallo Gaia, grüß dich.
Hallo.
Wir sind auf Gomera und ich kann dich interviewen. Ich habe ein Thema vorgeschlagen, Ausrichtung auf das Höchste. Für mich ist eigentlich Spiritualität ist Ausrichtung auf das Höchste für mich. Was verstehst du darunter?
Ich würde es nicht mal das Höchste nennen. Ich würde es das Wesentliche nennen. Das, was bleibt. Das, was du bist oder ich bin oder die Essenz. Und man könnte das Spiritualität nennen, ja, die Ausrichtung darauf. Ich würde es Erforschen nennen. Erforschung, in dem erforscht wird, was für eine Qualität hat denn das, was bleibt. Und da mache ich bis zu diesem Zeitpunkt hier und jetzt immer wieder die schönsten Erfahrungen. Und wenn man es das Höchste nennt, dann gibt es ja auch irgendwie so was Niederes oder so. Oder da passiert für mich so so eine Trennung, so wie Himmel und Hölle oder gut, der Verstand kann eigentlich immer alles Mögliche trennen. Das, was bleibt oder das, was nicht bleibt. Aber das, was bleibt, ist für mich das Wesentliche. Und da ist, wenn das die Aufmerksamkeit bekommt, da ist jede Sehnsucht erfüllt.
Ich meine, dass der Verstand dann, wenn er hört, das Höchste, irgendwie das haben will vielleicht, ist ja eigentlich nicht schlecht, das kann man ja nutzen, ne? Weil es gibt ja Energie, sich dem zuzuwenden.
Das stimmt, einerseits. Und das haben wollen erzeugt natürlich aber auch so ein Gefühl, dass es nicht da ist oder dass man es irgendwie erreichen könnte. Und häufig hat man ja auch so Vorstellungen, was passieren müsste oder was dann wäre, wenn ich das erreicht habe. Also da ist man immer so in einem Mangelmodus. Dabei müsste man eigentlich nur einfach mal hier jetzt in diesem Moment schauen, was von dem, was jetzt hier ist gerade, bin ich nicht, das für einen Moment aussortieren und dann gucken, was bleibt. Und dann wird direkt bemerkt, dass das da ist und nie weg war.
Ist der Mangelmodus nicht im Grunde was Natürliches, nämlich in dem Sinne, dass solange man glaubt, die Person zu sein, aber unbewusst spürt, dass da mehr ist oder dass man das nicht ist oder viel mehr ist, erzeugt das automatisch ein Mangelbewusstsein.
Ja, scheint so zu sein. Ja, wenn die Identifizierung mit dem, was du nicht bist, geschieht, dann scheint dieser Mangelmodus zu entstehen. Ja, dann fühlt es sich so an, als bin ich jemanden, der irgendwas braucht und das nicht hat, was er braucht. So, und dann im Spirituellen ist es dann irgendwie entweder das Erwachen oder die Erleuchtung oder das Verschmelzen. Was gibt es noch für Begriffe? Ganz viele. Und damit sind meistens Vorstellungen verbunden. Und dann wiederum mit diesen Vorstellungen entsteht dieses Mangelerlebnis. Das die Vorstellung, die ich habe vom Verschmelzen mit Gott oder Einssein mit allem oder nicht getrennt sein, da hat man ja eine Vorstellung, wie sich das anfühlen sollte. Und häufig wird es dann so interpretiert, nee, das ist es noch nicht, das ist es noch nicht, das ist es noch nicht. Da muss noch was passieren oder da muss ich noch was tun. Was weiß ich, mehr meditieren, mehr Satsangs besuchen, mehr Reinigung oder was auch immer. Irgendwas lassen, Fernseh gucken oder irgendwie sowas, so Ideen gibt es ja häufig.
Ja, gibt es denn was förderlich ist oder was weniger förderlich ist?
In meiner Erfahrung sieht es so aus, als ist es wirklich Glückssache. Glückssache, ob das Wesentliche erkannt wird oder nicht. Und das sage ich aus folgendem Grund, weil eben bei mir hat ja auch irgendwann die Suche stattgefunden nach Erleuchtung. Und da bin ich mit vielen anderen Suchenden zusammengekommen. Und viele haben mit sogenannten erleuchteten Meistern gesessen, meditiert, Therapien gemacht und so weiter. Einfach viel getan dafür und das Wesentliche war trotzdem nicht erkannt. Und dann wiederum habe ich andere getroffen, die haben zum richtigen Zeitpunkt eine richtige Botschaft gehört und es war klar und ist klar geblieben bis dahin und bis hierhin vielleicht. Interesse scheint, glaube ich, ein wichtiger Aspekt zu sein. Und dann müssen wir irgendwie Glück haben, den richtigen zu treffen, der den richtigen Hinweis gibt und am richtigen Zeitpunkt, dass irgendwas gehört wird, dass sich die Ausrichtung sozusagen auf das Höchste, wie du es genannt hast, ergibt.
Meine persönliche Erfahrung ist, dass es schon hilfreich ist, in Kontakt zu sein mit, ich sag jetzt mal, nobler Gesellschaft, also mit Leuten, die auch so ausgerichtet sind und wo vielleicht auch schon was passiert ist. Also man darf da nichts von erwarten und es ist keine Garantie, dass dadurch was passiert, aber bei mir ist es doch oft im Zusammenhang, zum Beispiel eben durch einen persönlichen Kontakt, durch Satsang, aber auch durch Videos, sogar durch Buchprojekte, wo ich mich mit den Texten beschäftigt habe, dass dann auf einmal was verstanden wurde oder sich was geändert hat im Bewusstsein. Also es kommt, wenn immer, aus mir oder es ist da einfach, es ist einfach die richtige Zeit, aber der Zusammenhang mit anderen Menschen, die ähnlich ausgerichtet sind, ist für mich ganz offensichtlich.
Ja, es ist bestimmt hilfreich. Es ist bestimmt hilfreich, da mit Menschen zusammen zu sein, weil ja auch unsere Organismen einfach irgendwie Informationen austauschen, downloaden und wenn Menschen entspannt sind und auf das Wesentliche ausgerichtet sind, das erzeugt ja viel oft Entspannung. Da lernt natürlich auch das Gegenüber davon. Und bei dir ist es ja auch so, dieses Interesse Das ist ja irgendwann mal aufgetaucht, ja? Aus welchem Grund auch immer. Wahrscheinlich gab es Leiden oder Schmerz oder ein Erleben von ich will hier raus oder da rein oder irgendwas, eine Not irgendwie. Und irgendwie ist dann das Interesse für Spiritualität aufgetaucht. Und das hat dich dahin gebracht, wo es dich hingebracht hat. Und jetzt sind wir hier. Und
ja, ich glaube, es ist aber ein Mysterium des Lebens einfach. Ne? Also zum Beispiel Resümee meiner Jugend war irgendwie, ich würde es anders machen wie mein Vater oder wie die ältere Generation. Und ich hätte aber auch Terrorist werden können. Das war damals ja auch aktuell in meiner Jugend. Mhm. Aber es hat sich, obwohl ich sag mal, linksorientiert war politisch, hat sich nicht dahin entwickelt. Ne? Oder schon, ich kannte einen, der ist ein Terrorist geworden. Ne? Mhm. Aber irgendwie scheint es einfach wie das Leben zu spielen. Ne?
Es kommt ja auf die Sichtweise drauf an. Vielleicht gibt es ja sogar Menschen, die dich als Terroristen bezeichnen würden. Ne? mit deinem jetzt. Projekt, sage ich mal, mit dem Jetzt-TV, du ja Informationen bereitstellst, wo Menschen sehen können, aha, ich brauche da jetzt nicht mehr so mitzumachen bei diesen ganzen Zwängen und bei diesem Ganzen, was ja passieren muss, damit dieses Finanz- und Staatssystem und Wirtschaftssystem läuft. So, da könnte man dich ja auch als Terrorist bezeichnen, ne? Der es halt über eine andere Art macht, nicht mit Waffen oder Mord, aber mit Informationen.
Wobei das Wichtige eigentlich die Präsenz der Menschen ist, ne? Also, ja, das ist eben auch eine Information. Es gibt Freiheit. Freiheit kann gelebt werden.
Genau. Jesus, ne? Unser guter alter Jesus, aus der Sichtweise der Römer war das der Terrorist.
Ja, Osho ist ja auch so gesehen worden.
Auch, ja. So kommt ja immer auf die Sichtweise drauf an. Wenn ich mir die Situation anschaue, die so in den Medien berichtet wird, ich weiß gar nicht, was da stimmt oder ob da irgendwas stimmt, ja, aber ich frage mich dann auch manchmal, wer von denen ist denn überhaupt der Terrorist? Also, es kommt auf die Sichtweise an.
Okay, Ausrichtung auf das Wesentliche, auf das, was bleibt. Wie geht das praktisch? Gibt es da Hilfsmittel, wie zum Beispiel die Frage, wer bin ich? Oder was empfiehlst du? Oder kannst du das nur im Einzelfall in einer bestimmten Situation sagen?
Wir können ja mal ein bisschen spielen.
Okay.
Du hast ja jetzt bestimmt irgendwie eine Erfahrung oder ein Erleben, hier zu sein. Ist das so?
Ja.
Ja. Also ich bin hier. Und sicherlich hast du auch ein Erleben, aber das frage ich dich und kannst du mal nachschauen, dass im Hiersein auch Dinge sind, die du nicht bist. Mit Dingen meine ich, es könnten Gedanken sein, es könnten Gefühle sein oder Formen, also oder auch Materielles. Aber einfach mal für dich zu schauen, ja, also es ist klar, irgendwie bin ich hier, also immer das auch ist, was ich bin, und hier ist auch was ich nicht bin. Würdest du da zustimmen?
Also wenn ich mich auf das Hiersein ausrichte, dann ist da eigentlich alles drin.
Da ist alles drin?
Da erscheint alles. Also es ist nicht hier, weil es nur eine Erscheinung ist, aber die Erscheinung ist mit drin. Und das Wahrnehmen dessen, was hier ist, ist auch mit da drin.
Genau, und das, was erscheint, ist das das, was du bist? Also, das Glas erscheint, das T-Shirt erscheint, das Gesicht erscheint.
Ja, ich würde nicht direkt sagen, das bin ich, aber das ist einfach Teil des Gesamterlebens, was erscheint.
Die genau, das ist das Erleben, ne?
Ja.
Genau. Und über das Erleben gibt es eine Bewusstheit. Also irgendwas ist sich bewusst über dieses Erleben. Das heißt, das Erleben ist ja nicht wirklich das, was du bist. Weil du bist ja über das Erleben bewusst. Das, was du bist. Überprüf mal. Überprüf mal.
Ja, ich weiß nicht. Ich bin es eigentlich alles drin, auch das Erleben. Also vom Verstand her kann ich dann natürlich eine Trennung machen.
Ja, lass uns ruhig den Verstand mal benutzen. Wenn das Glas, was gerade erschienen ist, wieder weg ist, bist du ja trotzdem noch hier.
Ja.
Ja. Und wenn der Mensch, dem du begegnet bist, weg ist, bist du trotzdem noch hier.
Ja, selbst wenn Teile von meinem Körper weg wären,
ja,
ist man noch hier.
Genau, und wenn das Gefühl sich verändert hat, bist du trotzdem noch hier. Und wenn die Gedanken sich verändert haben oder einfach mal gerade keine da sind, bist du trotzdem noch hier. Hm?
Mhm.
So, wenn du hier und jetzt mal schauen würdest, wenn die Gedanken, Gefühle und Empfindungen einfach für einen kurzen Moment mal nicht die Aufmerksamkeit bekommen. Was ist denn dann noch hier? Was bleibt denn da noch übrig?
Da bleibt nur die Wahrnehmung übrig.
Und die Wahrnehmung, damit meinst du das, was wahrnimmt, oder? Oder was meinst du genau mit Wahrnehmung?
Sowohl das, was wahrnimmt, als auch der Inhalt.
Aber wenn der Inhalt verschwindet und mal die Aufmerksamkeit nicht bekommt?
Wenn das, was ich wahrnehme, nicht die Aufmerksamkeit bekommt, wird es aber trotzdem wahrgenommen. Aber
ja,
ändert sich das schneller, springt das von einem zum anderen, die Aufmerksamkeit.
Genau, so die, und selbst die Aufmerksamkeit ist ja auch eine, auch sogar eine Bewegung, die auch wieder wahrgenommen wird. Von
ja,
dir.
Genau.
Das wird alles von dir wahrgenommen.
Eine Bewegung im Bewusstsein.
Ja. So, und wenn alle Bewegung, die hier da ist, für einen kurzen Moment nicht die Aufmerksamkeit kriegt und wir einfach nur mal gucken, was wäre denn hier oder was ist denn hier, wenn das nicht da ist? Wenn das, was sich bewegt oder schwingt, nicht da ist. Also angenommen, es wäre kein Gedanke da, kein Gefühl und keine Empfindung.
Dann ist einfach nur reine Aufmerksamkeit da, also reines Bewusstsein.
So könnte man es vielleicht nennen, ne? Reines Bewusstsein. So, da, und wenn wir das mal erforschen, was hat das für eine Qualität? Wie ist das? Ist das groß? Ist das klein? Ist das still? Ist das...
Es ist still und allumfassend.
Ah ja. Hat das irgendeinen Mangel?
Nee. Da kann zwar ein Gedanke von Mangel drin auftauchen, aber selber ist da eigentlich kein Mangel drin. Selbst in dem Gedanken ist kein Mangel.
Ja.
In dem Gedanken, ein Mangel ist kein Mangel.
Ja. Ja, 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 ja. So auf einmal kriegen die Mangel, sogar die Mangelgedanken Platz. Und wir müssen deswegen nicht aufhören zu denken oder aufhören zu fühlen oder aufhören zu empfinden. Sondern die Frage war ja, welche praktische, wie kann man das jetzt mal praktisch tun, ja, oder machen? Weil es ist ja so ganz alles so offensichtlich, ja, ich bin hier. Und wenn wir dann erforschen, können wir sehen, das, was ich sehe, das bin ich ja alles nicht, oder was ich anfassen kann. Das ändert sich ja und ich bin trotzdem da. Und dieses, wenn wir dann hinkommen zu dem, was wir allumfassendes Bewusstsein nennen, oder das Wesentliche, das ist dann das, was jeder für sich selber sozusagen erforschen darf und kann. Wie, was, welche Qualität hat denn das Wesentliche? Und dann merke ich mit allen Menschen, mit denen ich diese Erforschung mache, dann kommt etwas Einheitliches. Da sagt irgendwie jeder das Gleiche. Das ist riesig oder allumfassend, hast du gesagt. Das ist still. Das braucht nichts. Das bin ich. Und wir können es nicht irgendwie richtig greifen, ne? Aber in dem Moment, in dem das die Aufmerksamkeit bekommt, passiert wieder eine Erfahrung auch, die ich nicht bin, aber die ist ganz angenehm. Die ist sehr entspannt.
Also praktisch, man kann sich auf das Wesentliche ausrichten, ohne zu wissen, wie man es macht.
Ja, oder man kann es so machen, wie ich es jetzt beschrieben habe. Das war ja eine richtige Anleitung sozusagen. Ich bin hier und hier sind auch Sachen, die ich nicht bin. Ja? Wir könnten natürlich sagen, wir haben ja auch viele spirituelle Konzepte, ja, und Sachen gelernt in vielen Satsangs oder Büchern und so, dass ich ja eigentlich eins mit allem bin und es gibt keine Trennung und so weiter und so fort. Was ja auch stimmt, aber es kann schnell ein mentales Konzept sein, das uns abhält von der tatsächlichen direkten Erforschung im Jetzt, hier, in dem einzigen Erleben, was es gibt. Und ich finde das Ausschlussverfahren so einfach. Erstmal sehen, was bin ich nicht, das für einen Moment außer Acht lassen. Wir können das, was ich nicht bin, natürlich nicht abschalten, weil Gedanken tauchen ja auf, Gefühle tauchen auf, Empfindungen tauchen auf. Das taucht alles auf und dann kann es trotzdem diese Bewusstheit geben über das, was sonst noch da ist, eben was so frei ist und so still und so voll.
Glaubst du, dass eben deine Präsenz jetzt hilfreich ist, um das zu erkennen?
Das glaube ich aus dem Grund, weil mir andere Menschen das immer wieder sagen. Ich selbst habe nicht das Empfinden darüber oder diese Sichtweise. Aber das ist das, was Menschen mir immer wieder sagen. Ja, sie kommen irgendwie zu mir, unterhalten sich mit mir und auf einmal ist alles so einfach. Also kann es durchaus sein, dass es mit meiner Präsenz zu tun hat oder mit meiner Einfachheit oder Manche behaupten ja auch, mein Gott, das ist ja so simpel, was ich zu geben habe oder zu zeigen habe, das ist ja irgendwie... Ich weiß es nicht, ja? Wie erlebst du es?
Ja, ich erlebe das im Grunde mit jedem guten spirituellen Lehrer ist es irgendwie einfach, oder Lehrerin, aber jeder hat irgendwie eine andere Art, es auszudrücken oder zu beschreiben, oder die Methode ist ein bisschen anders. Mhm. Also ich kenne zum Beispiel eine Art Meditation, dass man bewusst seine Aufmerksamkeit nirgendwo hin lenkt. Und was dann übrig bleibt oder wo man dann hinkommt, das ist eigentlich genau das, wie es jetzt auch passiert ist und was du beschreibst. Mhm. Also und jemand anders, der favorisiert dann die Frage, wer bin ich, wo man auch dahin kommt, meine ich. Mhm. Also ja, wahrscheinlich zieht der Lehrer oder die Lehrerin genau die an, für die das, was sie es oder wie sie es ausdrücken, gerade am stimmigsten ist.
Ja. Mhm. Mhm. In meinem Erleben war ja auch irgendwann diese Frage, wer bin ich oder wer bist du? Und das habe ich ja auch viel, viel, viel erforscht. Und für mich war es so, dass in dieser Frage so etwas drinsteckte, dass es irgendwie eine Antwort bekam. Also, ich bin Bewusstsein. Zum Beispiel als Antwort auf die Frage, wer bin ich? Und konnte sehen, dass da es für mich zumindest so war, dass ganz schnell nicht mehr das Bewusstsein dann tatsächlich erforscht wurde, sondern es irgendwie abgehakt wurde. Und wieder das erforscht wurde, was erscheint. Also nicht erforscht, sondern auf einmal gab es wieder eine Identifizierung damit. Und diese Identifizierung wurde dann immer unbewusster, sage ich einfach mal. Bis wieder die Frage auftauchte, wer bin ich? Also es war immer so ein wie als wenn der Verstand es irgendwie so abhakt und dann aufhört mit der Erforschung. Aber das kann natürlich bei allem passieren. Ne? Für mich ist dann irgendwann mal die Frage aufgetaucht, wie ist denn das, was ich bin?
Ja, wir waren bei der Frage, wer bin ich und wie es auf dich gewirkt hat und wie der Verstand da Antworten gegeben hat.
Genau, dann kam mir die Frage, kam mir einfach irgendwann mal während des Satsangs, wie ist denn das, was ich bin? Und für mich fühlte sich das auf einmal viel lebendiger an. Da kam nicht mehr so dieses, ich hake das jetzt mal ab, ich bin Bewusstsein, okay. Sondern auf einmal wurde diese Untersuchung des Bewusstseins viel lebendiger. Und das ist, was bei mir so wie so ein permanent abläuft, zu erforschen, wie ist das, was ich bin? Welche Qualität hat es? Und komme damit immer wieder direkt in dieses Erleben von, so einfach, so still, so weit, so friedlich.
Ja, schön. Und bei mir ist das zum Beispiel gar nicht passiert. Ne? Also bei mir ist nie eine Antwort in Worten oder so gekommen. Es war irgendwie einfach schon klar, es gab keine Antwort in Worten. Die Antwort war einfach ein Reinziehen in mir selber oder in mein Bewusstsein oder was.
Ja. Genau, und dann, da gibt es ja kein Suchen mehr oder kein Druck oder erreichen müssen oder.
Ich würde dich gerne auch noch zu Gefühlen befragen, weil das ein Thema ist, womit ich mich die letzten Wochen beschäftigt habe und wo ich auch festgestellt habe, Gefühle, fühl deine Gefühle, das hört man eigentlich immer, das sagt fast jeder, aber irgendwie ist das doch ziemlich pauschal und gar nicht so sehr genau, finde ich. Und ich fand es interessant, wie unterschiedliche Antworten ich kriege, wenn ich eben näher danach frage. Zum Beispiel, womit fühlt man Gefühle?
Da wäre jetzt meine Antwort, so genau weiß ich es nicht, aber es scheint so zu sein, dass das, was ich bin, diese Gefühle fühlt. Das, was ich bin, oder das, was bleibt, oder das Bewusstsein, fühlt die Gefühle. Und ist sich bewusst über den Gefühlskörper, könnte man sagen, oder Emotionalkörper, oder ist ja auch nur eine Beschreibung, ja? Ist sich bewusst über die Gefühle. Hm? Und ich kenne auch die Aussage, ja, fühl deine Gefühle oder fühl die Gefühle. Geht aber manchmal nicht, weil es Mechanismen gibt, je nachdem wie traumatisiert der Mensch ist, es so bedrohlich zu sein scheint, die Gefühle zu fühlen, dass das Gefühle fühlen nicht geht. Es ist zu anstrengend. Es ist einfach, gibt so ein bedrohliches Gefühl dann. Und wenn das da ist, dann macht sich ja unser Körper bereit, jetzt zu reagieren. Also entweder weg hier oder kämpfen. Oder erstarren. So, das, was ich bin oder was du bist, das, was bleibt, fühlt die Gefühle.
Und ist es sinnvoll, wenn man momentan kein Gefühl fühlt, auch wenn man selbst die Aufmerksamkeit versucht, dahin zu lenken, ist es sinnvoll, das zu erforschen, ob da wirklich kein Gefühl ist oder ob das eben nur aus bestimmten Gründen nicht gefühlt wird?
Da denke ich jetzt gerade, das kommt drauf an, wenn du fragst, ist das sinnvoll, zu wissen, wofür, also was soll damit erreicht werden oder was soll das Ziel sein oder was ist der Wunsch?
Der Wunsch kann ja ganz allgemein sein, dadurch lebendiger zu sein. Also ich weiß zum Beispiel, wenn ich die Gefühle fühle oder wenn ich, dann bin ich lebendiger, dann kriege ich auch die guten, die angenehmen Gefühle mit, dann kann ich mich auch mehr dem Höchsten oder Wesentlichen zuwenden, als wenn ich nicht die Gefühle fühle.
dann ist es da auf jeden Fall gut, ne? Für andere Menschen könnte es anders sein, ne? Wenn man denen sagt, ja, jetzt fühl mal die Angst, ja? Oder geh mal rein, oder fühl sie noch mehr, oder das kann so einen Stress erzeugen, ja, für viele Menschen. Es kommt ja auch immer darauf an, welche Gefühle. Bei Freude, selbst bei Freude gibt es Leute, für die ist es stressig. Stressig, Freude zu fühlen. Ne? Weil also die Informationen aus der Vergangenheit das gar nicht erlauben. So, da kann das sich bedrohlich anfühlen, ne? Sich einfach zu freuen.
Aber das kann man ja dann wieder fühlen, das bedrohlich.
Ja, ja. Ja.
Das Bedrohliche, sich bedroht fühlen. Ja. Und dann passiert ja schon, dass man irgendwie lebendiger und offener wird. Ne?
Ja, manchmal ja, manchmal nein. Also manchmal ist es dann auch so, wenn ich mich bedroht fühle und ich auch davon überzeugt bin, ich bin bedroht, dass ich dann gar nicht fühlen kann, weil ich muss jetzt irgendwie überleben. Ich muss jetzt handeln und ich kann nicht handeln, weil die Gefühle so stark sind und dann passiert dieses Einfrieren. Es gibt letztendlich überhaupt gar keinen richtigen Weg, der immer funktioniert. Es wäre so schön, wenn es den gäbe. Ne? Was für mich hilfreich ist, wenn das Gefühl da ist, bedroht zu sein, meine Sinne wieder zu benutzen, ja? Mich zu orientieren im Hier und Jetzt, ja? in dieser unmittelbaren Situation hier und wirklich zu checken mit meinen Augen, mit meinem Tastsinn, mit meinen Ohren, ist hier irgendwas Bedrohliches gerade. Es fühlt sich zwar so an, aber ist hier irgendwas bedrohlich? Und je mehr ich über meine Sinne direkt bemerke, nee, da ist auch nirgendwo irgendwas Bedrohliches, desto mehr entspannt mein System und kann einfach wirklich die Gefühle fühlen. Ne? Und dann ist aber kein, wie soll ich mal sagen, kein Ich da, was jetzt die Gefühle fühlt, um irgendwo hinzukommen. Ich kenne Leute, die mich anrufen und sind total gestresst und in Angst und sagen, sie waren beim Therapeuten und haben Traumatherapie gemacht und der Therapeut hat gesagt, du musst die Gefühle fühlen und da rein und sie waren so gestresst. Meine Sichtweise ist die, dass keiner dem anderen sagen kann, was er muss, er soll. Und das ist momentan meine Überzeugung, dass es viel besser ist, zu fragen. Und zu fragen, was erlebst du da gerade? Und dass derjenige selber eine Entscheidung fällen kann. Ob er fühlt oder ob er nicht fühlt. Und zu gucken, wie ist denn das, wenn nicht gefühlt wird. Weil die Gefühle sind ja sowieso alle da. Man hat nur einfach Möglichkeiten, die irgendwie zu dissoziieren oder so.
Wenn ein Gefühl da ist und auch gefühlt werden kann, ist es sinnvoll, das zu benennen? Oder ist es schon ein Anfang von in die Geschichte gehen?
Ich finde es sehr sinnvoll, die zu benennen, wenn das möglich ist. Manchmal ist es schwierig. Ja? Viele Menschen können es auch schwer benennen. Ja? Und das kann schon wieder einen Stress erzeugen, ja? Das Gefühl benennen zu sollen. Aber wenn es benannt werden kann, dann kann man die nächste Frage stellen und kann sagen, und ist es jetzt bedrohlich, diese Trauer zu fühlen? Dann kann man sagen, es fühlt sich bedrohlich an, dann kann man aber sagen, ist es denn bedrohlich? Nee, es fühlt sich nur so an, es ist nicht bedrohlich. Und dann in dem Moment kann man präsent sein in dem Gefühl. Man muss nicht weg.
Und wenn man durch das Benennen dann eine bestimmte Klarheit hat, also was das jetzt für ein Gefühl ist, dann kann man zum Beispiel auch erleben, dass sich Gefühle ändern, ne? Dass unter einer Wut eine Trauer sitzt oder umgekehrt oder...
Genau. Oder man kann gucken, gibt es jetzt in der unmittelbaren Situation eigentlich irgendwas, was mich traurig macht? Gerade in dem unmittelbaren, zum Beispiel unserer Begegnung hier gerade. Und meistens merken die Menschen, nee, das hat ja überhaupt nichts mit dieser unmittelbaren Situation zu tun. Das ist irgendeine alte Information. Und dann passiert wieder was, mehr Lebendigkeit, mehr Angebundensein oder Verbundenheit mit diesem Hier und Jetzt.
Du hast schon erwähnt, dass quasi die Kapazität, ein Gefühl fühlen zu können, also es aushalten zu können, wenn es unangenehm ist, bei unterschiedlichen Menschen verschieden ist. Oder auch von Situation und Situation verschieden sein kann, kann man quasi die Kapazität zu fühlen irgendwie steigern oder trainieren oder aufbauen?
Ich glaube schon, und zwar indem wir immer wieder bemerken können, hier und jetzt nicht bedroht zu sein. Und dass auch kein Gefühl, egal wie intensiv es ist, bedrohlich ist. Sondern es fühlt sich höchstens so an. Und je mehr wir das realisieren können und das Gefühl fühlen können, desto leichter ist es, präsent zu sein dann dahin. Also es geht immer darum, für mich zumindest, scheint es so zu sein, wirklich zu bewusst darüber zu sein, dass hier jetzt keine Bedrohung ist. Und nicht bewusst nur über das Mentale, weil das wissen wir. Wir wissen, die Kindheit ist vorbei. Oder was weiß ich, als ich mal bedroht wurde von irgendeinem Schläger oder keine Ahnung was. Das ist vorbei. Nur die Information ist manchmal noch hier und das Nervensystem reagiert so. So, und wenn wir dann hier und jetzt bemerken, nee, es gibt gar keinen Grund, so zu reagieren, weil hier sitze ich, hier sind schöne Farben, hier ist Licht, hier ist Luft, hier ist Freundlichkeit, dann kann ich entspannen als Mensch. Wenn ich entspannt bin und sicher bin hier, dann kann ich Selbsterforschung machen. Meditation. Wenn mein Leben bedroht ist, ist Meditation vielleicht gar nicht so eine gute Lösung. Ja, dann ist es vielleicht besser zu laufen oder zu kämpfen. Weil was auch immer gerade benötigt wird, welche Handlungsfähigkeit.
Würdest du sagen, die Funktion von Gefühlen ist es, schnell zu reagieren? Ne? Also ein Gefühl taucht ja dann spontan auf in einer Situation. Es ist also viel schneller, als wenn man jetzt erst darüber nachdenken würde. Also einerseits schnell zu reagieren und andererseits auch die Energie freizusetzen und die Richtung anzugeben. Also eben Flucht oder Aggression, ob was drauf oder sich erstarren. Also sind das die Funktionen quasi vom Gefühl?
Vielleicht von manchen. So Angst zum Beispiel. Ne? Angst ist ja ein Gefühl, das unserem Organismus signalisiert, es muss was ich muss was tun, ne? Weg. Oder ist ja überhaupt kein schlechtes Gefühl, ne? Angst. Kann ja sehr hilfreich sein, ne? Angst zu haben vom Bus, der auf mich zukommt, oder vom Hai, der im Meer schwimmt. Wenn er dann auch wirklich da schwimmt. Aber Angst vor einem Hai zu haben, der nicht da ist, ist sehr blöd.
Naja, es kann auch hilfreich sein, wenn man weiß, da könnte einer auftauchen. Ne? Dann gehe ich vielleicht gar nicht da ins Wasser. Also.
Ja, aber das kann dann aber auch sein, dass der da nicht auftauchen könnte, aber man hat trotzdem die Angst, ja, weil man Wasser mit Hai irgendwie in Verbindung bringt.
Stimmt. Ja. Und dann nicht mehr in die Badewanne gehen, das ist sehr doof.
Ja. Ja. Und ich weiß es nicht, wie es mit Traurigkeit ist, zum Beispiel, ob die uns so zu einer Handlung bewegt.
Eigentlich nicht so.
Eigentlich nicht so, ne? Also.
Traurigkeit ist eine Art Aufarbeiten oder Verdauen.
Wie ich es definieren würde, ist Traurigkeit irgendwie so ein Erleben von Verlust. Ja? Irgendwas wurde verloren. Irgendwas, was ich mal hatte, ist nicht mehr da. Und wenn wir wieder in die Bewusstheit oder in das Bewusstsein kommen, das, was ich bin, ist allumfassend, alles taucht da drin auf. Dann ist auch das, was ich mal verloren habe, da drin. Dann ist das Erleben wieder anders.
Aber das sollte man nicht benutzen, um die Traurigkeit damit zu verdrängen und nicht zu fühlen.
Dann ist mein Erleben, kann ich die Traurigkeit eigentlich erst wirklich fühlen. Häufig ist es ja so, wenn wir so traurig sind, weil, was weiß ich, jemand verstorben ist, der uns nahe ist, oder weil wir irgendwas sehen, was so schmerzhaft ist im Fernsehen oder sowas, dass wir in diesen Kampf- oder Fluchtmodus kommen und es nicht fühlen könnten dann. Wenn wir merken, dass es gar nicht bedrohlich ist, dann ist es wirklich fühlbar, so erlebe ich es zumindest. Also, irgendwie braucht dieser Organismus hier die Information, ich bin sicher. Hier. Auch wenn das Gefühl so stark ist.
Gibt Körperkontakt, also wenn mir jemand zum Beispiel Hand hält, gibt es auch Sicherheit?
Es kann Sicherheit geben, es kann aber auch Unsicherheit erzeugen. Je nachdem, wie das Nervensystem wieder organisiert ist. Es gibt ja ganz viele Menschen, die, wahrscheinlich alle eigentlich, die Schwierigkeiten haben mit in Kontakt gehen oder in Körperkontakt gehen und wieder rausgehen, die das nicht, die schon erstarren, wenn jemand nur nahe kommt oder jemanden anguckt. Und wenn dann noch eine Körperberührung dazu kommt, dann kann das, je nachdem, wie das gerade geschieht und in welchem Zustand sich das Nervensystem befindet, keine Sicherheit geben. Und in anderen Situationen, auch für dieselbe Person, kann es Sicherheit geben. Also in meinem Erleben ist es nicht, kann man es nicht pauschal sagen, dass Berührung immer eine Ressource ist. Aber was ich so gelernt habe, ja auch über die Traumaarbeit, ist das das, was ist, wonach wir uns immer sehen, ne? Kontakt. Kontakt.
zum Beispiel in Einzelsession, wenn du die gibst, kommt dir das dann immer spontan, was jetzt gerade stimmt? Also ob jetzt zum Beispiel Kontakt helfen würde oder Körperkontakt genau das Gegenteil bewirken würde, dass derjenige sich zumacht. Ist das dann spontan bei dir da, irgendwie, weil du mit den Menschen verbunden bist, oder?
Ich würde mal sagen, ja, es ist ein Impuls. Es kommt dann vielleicht ein Impuls und dann frage ich. Ich frage mein Gegenüber, was macht das in dir, wenn ich dir diesen Gedanken äußere, dass ich vielleicht mal deinen Arm berühre oder deine Schulter? Und dann sehe ich, wie das System reagiert. Und dann kann es sein, dass ich mich langsam annähere und vielleicht die Person auch sagt, ach nee, stopp, mach nochmal, warte mal. Und dann ist auf einmal eine Handlungsfähigkeit da. Die Person kann sagen, ja, nein, tut mir gut, das tut mir nicht gut. Häufig sind ja, wenn wir traumatisiert sind im Nervensystem, dass wir überhaupt gar nicht wissen, was ist gut für mich und was ist nicht gut für mich. Dann so dissoziiert von den Bedürfnissen. Und da sind oft in dem Muster zu gefallen, nicht? Dem Therapeuten zu gefallen oder dem Meister oder dem Lehrer oder dem Freund oder der Freundin. Oder, das sind ganz starke Überlebensmuster, ganz alte Überlebensmuster. So ist es gut zu fragen. Und manchmal sagen die Leute dann auch, ich weiß es selber nicht. Und dann sagen wir können es ja mal ausprobieren, wie ist das für dich? Und manchmal passiert es dann, dass die Berührung stattfindet und die Person sagt, ach ja, genau, das war es jetzt, was ich gebraucht habe und für manche nicht.
Was kannst du zu Katharsis im Zusammenhang mit Gefühle fühlen? Also ist Katharsis manchmal nötig? Passiert sie dann von alleine? Oder sollte man die auch forcieren, dass die Leute die Gefühle nach außen bringen und dann auch in körperliche Aktionen umsetzen? Oder?
Wäre jetzt mein Ansatz überhaupt nicht. Mein Ansatz wäre eher, bevor es in diesen Ausbruch gehen würde, Katharsis zu stoppen, zu regulieren, dass man leichter präsent sein kann in dieser Erfahrung, in diesem Gefühl, Wut oder sowas, oder Angst. Meistens ist ja was so katharsisch ausbricht, ist ja meistens Wut irgendwie, ne? Und was ich gemerkt habe in der Traumaarbeit, ist einfach, dass die Dosierung so wichtig ist. Und wenn die Dosierung nicht langsam genug geht, dann geht es schnell, dass quasi durch die Katharsis auch eine Retraumatisierung passieren kann.
Das heißt genau, die Traumatisierung wird noch verstärkt oder nochmal festgeschrieben oder?
Genau. Man traumatisiert das Nervensystem durch diesen kathartischen Ausbruch. Und es muss aber auch nicht immer sein. Also es ist auch da nicht eine Regel. Manchmal kann es auch sehr entladend sein, mal stark zu weinen oder was auch immer jetzt gerade dann in den starken Ausdruck kommen will.
Genau, jetzt hast du Weinen erwähnt. Ist Weinen immer ein authentischer Ausdruck oder kann das auch was Oberflächliches sein, was Tieferes verdeckt? Oder?
Ja, kann es auch sein. Ja. Es gibt häufig auch als eine Überlebensstruktur sowas, ganz viel zu weinen. Wenn sobald irgendwas berührt wird, zu weinen, um dann nicht mehr das zu fühlen, Also einfach also auch als ein Überlebensmuster. Und man denkt dann zwar häufig, boah, ich fühle wirklich die Gefühle, das merkt man ja, wie stark ich weine, aber es kann auch ein Weg sein, eben diese Gefühle gar nicht zu fühlen. Und das kann man halt erforschen dann.
Aber wenn Weinen also so richtig ein tiefes Schluchzen ist, also der ganze Körper irgendwie mitmacht, das Zwerchfell sich bewegt und so, ist das dann ein Zeichen, dass es authentisch ist? Oder merkt man das sowieso am eigenen Gefühl?
Ja, also ich, wenn ich mit Menschen arbeite, spüre ich viel, was in mir stattfindet. Und ich weiß nicht, ob man es so pauschal sagen kann. Ich glaube nicht, dass man es so pauschal sagen kann, dass wenn es stark mit starkem Schluchzen oder was passiert, dass das authentisch ist oder dass es überspielt ist oder dass... Ich glaube, das kann man wirklich nicht pauschal sagen. Ja. Beantwortet das deine Frage oder gibt es noch?
Ja, ich habe Weinen gegenüber eigentlich eine positive Einstellung, weil ich weiß, bei mir passiert es vielleicht 2-3 Mal im Jahr, wenn überhaupt, und es ist immer sehr befreiend und ich fühle mich sehr gut danach. Ja. Und egal was der Anlass war. Und manchmal dauert es auch Tage, ehe das dann richtig wirklich auch passiert, dass ich nachher merke ich dann, ach, das hat mich schon die ganze Zeit gedrückt und jetzt ist es rausgekommen und es fühlt sich ganz viel besser an und viel freier. Und daher ist für mich Weinen eher eine positive Sache.
Ja. Das kann dann durchaus so sein. Oder ist ja in deinem Fall auch so.
Und siehst du da einen Unterschied bei Männern und Frauen? Also weil im Allgemeinen weinen doch Frauen schneller und öfters.
Im Allgemeinen ja. Es gibt ja auch Männer, die schnell weinen, oder es gibt auch Frauen, die nicht weinen, oder schwer weinen. Aber im Allgemeinen ist es, könnte man sagen, dass es bei Frauen leichter geht. Jetzt aus deiner Sichtweise würde man sagen, Gott sei Dank. Ja. Und aus meiner Sichtweise würde man vielleicht sagen, da kann auch was anderes verpasst werden, ja, wenn immer so viel Weinen passiert.
Glaubst du, dass das zwischen Mann und Frau der Unterschied da naturgegeben ist oder ist das nur Erziehung?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, es ist beides. Also nicht nur Erziehung und nicht nur naturgegeben oder genetisches Programm. Beides. Und ich jetzt als Mann kann sehr berührt sein dadurch, ja, durch die Fähigkeit von Frauen zu weinen, ja, oder zu fühlen, oder je nachdem, wie, mit welcher Emotion oder mit welcher Ladung sich das dann auch ausdrückt. Aber für mich kann es schon sehr berührend sein, ja, wenn Weinen passiert. Ich bin zum Beispiel eher so ein Typ, bei dem es nicht so schnell passiert. Oder ich weine eher mehr durch Rührung, weil ich berührt bin. Durch vieles.
Kannst du was über den Charakter von Berührtsein sagen? Also was ist da eigentlich? Was passiert da eigentlich?
Ich glaube, Mitgefühl, sich einstimmen können in eine Situation von jemandem, egal ob es Menschen sind oder Tiere oder einfach, was weiß ich, die Flüchtlingssituation, aber so Sachen, ja, die, das kann mich schon sehr berühren, ne, wenn ich manchen zuhöre, was die erlebt haben und erleben müssen und immer noch erleben, obwohl sie schon die Flucht geschafft haben. Und das kann dann schon manchmal auch Tränen erzeugen. So. Ich glaube, das ist das ja, wenn man einfach dieses Einstimmungsvermögen hat. Sich einzufühlen in Situationen von anderen. Und dann wird was berührt. Oder auch mit mir selber. Wenn in mir selber irgendwie was auftaucht, eine Not oder so, dass dann Weinen passiert.
Können wir nochmal einen Zusammenhang herstellen zwischen sich auf das Wesentliche ausrichten und das Fühlen der Gefühle. Kannst du da nochmal das richtig einordnen?
Für mich ist es so, wenn ich bewusst bin über das Wesentliche, das heißt, das Wesentliche ist, ich bemerke, dass es das gibt, hier und jetzt. Dass es dann viel, viel einfacher ist, Gefühle, die vielleicht anstrengend sind, zu fühlen. Und auch da gibt es wieder auch eine Möglichkeit, sich über das Wesentliche abzuspalten von den Gefühlen. Also auch da gibt es keine, für mich keine wirklich eine pauschale Antwort. Aber mehrheitlich sage ich einfach mal, ist es so, dass wenn ich bewusst bin über das Wesentliche, dass Gefühle viel Raum kriegen und viel einfacher gefühlt werden können.
Und umgekehrt, wenn momentan die Ausrichtung auf das Wesentliche verschüttet ist, einfach gerade nicht passiert, dann kann ein erster Schritt sein, sich den Gefühlen zu nähern.
Um da wieder hinzukommen?
Genau.
Ja, ja. Sich dem Gefühl anzunähern, dann wieder auch wieder zu bemerken, okay, bedroht mich nicht, es kann gefühlt werden. Wo ist es denn genau? Zum Beispiel so in so eine Erforschung zu gehen oder einfach zu weinen. Je nachdem, welches Gefühl es ja auch wieder ist. Ne?
Ich habe letztens einen Rat bekommen von jemandem, das habe ich dann ein paar Mal angewandt, oder es ist dann passiert, dass ich es angewandt habe, dass der hat geraten, wenn man nichts fühlt, dann soll man doch einfach erstmal in das Nichts gehen und da reingucken und dann fühlen, ob das ein ruhiges Nichts ist oder ob das ein energetisches mit vielleicht Aufregung und am Rande und ob da nicht dann irgendwie dann welches Gefühl sich da entwickelt. Und das war für mich, oder ist für mich ein guter Schritt.
Was heilt, was auch immer dazu beiträgt, ist richtig. Ja? Ja. Ich kann mich erinnern an Sitzungen, die ich als Klient gemacht habe, als mir dann der Therapeut oder der Heiler oder mit wem auch immer ich da gerade gearbeitet habe, mich gefragt hat, was ist denn da gerade für ein Gefühl, dass das ganz schwer war für mich, das überhaupt zu benennen. Weil von meiner Prägung her bin ich eher ein sehr mentaler Typ. Und überhaupt erstmal zu bemerken, dass da Gefühle sind, hat so seine Zeit gebraucht. Es gab auch durch eine bestimmte Ausrichtung dann auch wie so ein Ablehnen von Gefühlen, weil die Gefühle nicht das Wesentliche sind. Das hat sich auch wieder verändert. Also sie sind zwar immer noch nicht das Wesentliche, das ändert sich nie, weil das Wesentliche ist das Wesentliche, bleibt das Wesentliche und ist einfach nur der Raum. Aber es hat sich verändert, dass Gefühle bemerkt werden können und benannt werden können. Oder auch Empfindungen bemerkt werden und benannt werden können. Also das sind ja auch nur auch wieder Definitionen. Was meint man überhaupt mit einem Gefühl? Was meint man mit einer Empfindung? Das sind ja alles Definitionssachen.
Was meint man mit einer Emotion?
Genau. Genau. Ist ein Schuldgefühl zum Beispiel wirklich ein Gefühl? In meinem Erleben ist es eher ein Gedanke.
Wie hängen Gedanken und Gefühle zusammen?
Ganz dicht. Irgendwie ganz. Das eine geht ohne das andere irgendwie gar nicht. So fühlt sich's an. Also ganz dicht.
Und hat jedes Gefühl im Körper eine Entsprechung oder auf körperlicher Ebene oder nur, wenn es nicht richtig gefühlt wird, dass es sich zum Beispiel als Verengung im Körper zeigt?
Die Verengung, die würde ich zum Beispiel als Empfindung bezeichnen. Oder den Druck oder das Warme oder das Kalte oder das Fließende. Das wären so die Empfindungen. Und das Gefühl, ist dann eher die Traurigkeit oder die Angst oder die Freude. Und jetzt habe ich die Frage vergessen.
Die ursprüngliche Frage war, hat jedes Gefühl eine körperliche Entsprechung, also auf körperlicher Ebene? Eine Empfindung, wie du sagst, eine Empfindung, gehört zu jedem Gefühl auch eine Empfindung im Körper? Oder gehört die nur dazu, wenn das Gefühl nicht richtig gefühlt wird?
Ja, irgendwie scheint das so alles so miteinander verbunden zu sein. Gefühl, Empfindung, Gedanke. So, das ganze Erleben hier ist ja sozusagen immer diese Kombination. Gefühl, Gedanke, Empfindung. So die ganze Welt letztendlich ist ja die Kombination aus Gedanken, Gefühlen und Empfindungen.
Okay, und Liebe ist natürlich viel mehr als ein Gefühl, auch wenn es von manchen so als Gefühl bezeichnet wird.
Auch Definitionssache? Meine Definition für Liebe ist das, was bleibt. Weil das, was bleibt, also das, was immer hier ist, ist bedingungslos. Das braucht keinen Grund, um hier zu sein. Und es gibt auch keinen Grund, damit es nicht hier ist. Und wir sagen zwar, ich liebe dich oder ich liebe das oder aber was heißt das eigentlich? Eigentlich, was sagen wir, wenn ich sage, ich liebe dich, heißt es, wenn diese Erscheinung auftaucht, fühle ich mich wohl oder fühle ich mich gut oder sicher oder und das möchte ich gerne immer oder häufig mit dir. So Liebe an sich ist in meiner Definition das, was ich bin. Weil das bedingungslos da ist für alles. Und in dem Moment ist es vollkommen egal, welche Verhaltensweisen da sind. Wenn wir aber so in Beziehungen so mehr verwickelt sind, dann wird es immer auch schwieriger, ja, das so zu sehen.
Und was ist Zuneigung?
Zuneigung wäre jetzt, was häufig verwechselt wird mit Liebe, in meiner Definition. Das hat ja was mit Sympathie zu tun. Wie reagiert mein System, wenn dieses System da auftaucht? Und da kann dann, ja, mit dir verbringe ich gerne Zeit. Oder mit dir verbringe ich nicht so gerne Zeit, je nachdem, wie was hier auftaucht an Empfindungen und Gefühlen und Gedanken.
Liebe ist also was viel Umfassenderes. So.
Genau wie das, was bleibt. Ja? Wie du es am Anfang schon gesagt hast. Ja?
Genau.
Das ist sehr umfassend. Ja? Alles umfassend. Genau. Liebe ist kein Gefühl in meiner Sicht. Mhm. Und sich aber dessen bewusst zu sein, kann ganz schöne Gefühle erzeugen. Ganz schöne Empfindungen erzeugen.
Ja, vielleicht können wir noch ein bisschen so die praktische Seite, was du im Moment machst. Ich habe gesehen, du bist viel in Osteuropa, also in Rumänien sogar mehrmals und auch Retreats oder Ausbildung bietest du da an. Ja, ist das Lebensgefühl dort schön?
In Rumänien? Ja, das ist echt schön. Also die Rumänen sind tolle Leute und sehr, sehr herzlich, auch sehr körperlich. Das, wie soll ich mal sagen, das Mindset ist anders als in Deutschland.
Wie anders?
Irgendwie entspannter.
Fröhlicher.
Es geht ganz leicht, Kontakt zu haben. Die sind nicht so isoliert. Was ich merke, zum Beispiel, wenn ich in Deutschland Retreats anbiete, da will fast jeder ein Einzelzimmer haben. Wenn man sowas in Rumänien anbietet, dann wollen die Leute lieber Doppel- oder Viererzimmer haben. Also die lieben vielmehr die Gemeinschaft. Rumänien hatte auch noch irgendwie sowas Ursprüngliches und Wildes auch, also teilweise wie ein bisschen auch wie Indien. Und dann hat es aber auch Hightech und die Menschen sind sehr schön und sehr, sehr, sehr verschieden auch. Ne? Also Rumänen haben so ein, wow, die haben was Südländisches, die haben was, aber auch was Nordisches, also sehr verschiedene Ausdrücke von Menschen.
Und ist ja auch landschaftlich sehr schön, wie ich es von früheren Reisen in Erinnerung habe. Ne? Also die Gebirge, die Karpaten und die Wälder, wobei ich jetzt gehört habe, dass die Wälder auch zum Teil abgeholzt werden.
Wahrscheinlich, ja. Wahrscheinlich passiert das auch, aber ja, wunderbare Landschaften und also wirklich auch viel Unberührtes. Ne? In Deutschland ist es ja häufig so, dass man fährt ein paar Kilometer, kommt schon in die nächste Gemeinde oder Dorf oder Stadt. Das ist, Rumänien ist ja viel mehr unberührte Natur. Ja, und wie heißt es nochmal? Transsilvanien. Wunderschön. Wunderschön.
Dort gibst du deine Satsangs oder eben was du anbietest in Englisch und das wird dann übersetzt. Ne?
Ja. Ja. In Tschechien auch. Aber es kommt da auch immer auf den Übersetzer drauf an. Also in Rumänien meistens mit Englisch. Und in Tschechien habe ich es auch schon auf Deutsch gemacht, je nachdem welcher Übersetzer gerade da war. Jetzt habe ich aber auch in Tschechien meine Lieblingsübersetzerin und die zieht Englisch vor. Und dann spreche ich Englisch.
Kommen auch schon mal deutsche Freunde von dir mit nach Osteuropa zu den Retreats oder eher selten?
Ja, ist eher selten, aber ist auch schon passiert. Ja. Ja. Und die erleben dann auch das so ähnlich, wie ich es gerade beschreibe. Ja, so eine andere Art von Menschlichkeit oder Miteinander. Aber auch das kann man nicht pauschal sagen. Also unser letztes Retreat hier in Deutschland über Silvester, das war so, so berührend für mich zu sehen, wie wir miteinander waren und umgegangen sind und was da auch für ein Mitgefühl und für eine gute Einstimmung unter den Leuten war. Ja, das war auch wunderbar. Also auch da kann man echt nichts pauschal sagen. Das ist so, die sind so. Was ich pauschal sagen kann, dass es in Rumänien die Leute einfach viel weniger Geld haben als in Deutschland und da auch die Preise dementsprechend viel niedriger sind. Also das, was ich da einnehme, ist wesentlich weniger, als wenn ich dann in Deutschland was anbiete. Aber darum geht es mir auch nicht wirklich. Ich meine, man braucht zwar Geld zum Leben, aber das ist nicht das Entscheidende für die Entscheidung, wo die Satsangs stattfinden.
Was ist das Entscheidende, wo es dich im Herzen hinzieht oder wo die Menschen eben auch aktiv sind und dich einladen?
Genau, das ist entscheidend, ja, wo Leute wollen, dass ich hinkomme und wo es sich gut anfühlt. Und es gibt auch manchmal Sachen, da fühlt es sich nicht gut an. Und dann gehe ich da nicht mehr hin.
Okay. Aber eben nach Gomera fühlt sich gut an. Kommst du immer mal wieder?
Ja, nach Gomera komme ich gerne immer wieder. Das mit den Satsangs hier ist eigentlich eher so nebenbei passiert, sage ich mal. Es gab einfach vor einiger Zeit so den Wunsch, in den kalten Januar einfach ein bisschen in der Sonne zu sein und am Atlantik. Und jetzt kenne ich hier Gomera und habe hier viele Freunde. Und die haben dann irgendwann gesagt, als ich gefragt habe, ich würde gern kommen, ja, gibt es auch Satz, dann wollen wir machen. Und dann ist der Satz dann eben auch so entstanden. Also das war jetzt nicht der Hauptgrund, warum ich hierher gekommen bin, sondern hier war es eher einfach die Insel, das Klima. Und da haben wir einen Segen gerade hier mit dem Wetter. Wunderbar.
Gut, gibt es noch was, worüber du sprechen möchtest oder was du sagen möchtest?
Mir fällt nichts ein, außer, mein Gott, wir sind alle so gesegnet, dass wir uns hier so treffen können und gerade nicht die Not von Krieg und solchen Schreckensdingen erleben müssen.
Gut, dann danke ich dir fürs Interview.
Ich danke dir auch. Sehr angenehm.